Wie war eure Woche? Gut? Wenn ihr so an die Woche nochmal denkt und so die Nachrichten, die so überall so zu lesen waren, an was, welche Nachrichten sind bei euch so in dieser Woche hängen geblieben? Sag mal was. Bitte? Brexit, Krieg, was noch? Neuer Krieg, genau. Selbstmord in Montabaur, okay. Wow, okay. Flughafenstreik. Was noch? Ist doch so einiges, gell? Wo man denkt, boah, ist ganz schön was los in der Welt. Meine Nachricht, die mich bewegt hat diese Woche, war die neue Ausgabe der Shell-Jugendstudie. Gibt jedes Jahr ja immer wieder solche Studien, Gesellschaftsstudien, vielleicht der ein oder andere, der sich mit so Themen ein bisschen auskennt, kennt vielleicht die Sinus-Studie. Das ist so eine Gesellschaftsstudie, die einfach beschreibt, wie unsere Gesellschaft sich so entwickelt hat. Ja. Früher so die älteren Semester unter uns, die kennen das noch, man redet von so einer Mittelschicht und Unterschicht, Oberschicht und vielleicht da noch kleine Differenzierungen. Aber seit der Sinus-Studie weiß man, das ist vorbei. Es gibt Milieus und die sind sehr unterschiedlich angesiedelt. Je nach Theorie gibt es dann 9 bis 10 Milieus. Also das macht etwas deutlich, dass unsere Gesellschaft sich sehr auseinanderentwickelt, sehr divergent, sehr weit auseinanderdriftet in verschiedenen Bereichen und Werte und Kulturen innerhalb dieser Milieus sich total unterscheiden. Und ja, und im Rahmen dessen gibt es dann immer wieder diese Jugendstudie, Shell-Jugendstudie. Und insbesondere wurde auch der Frömmigkeitsstil untersucht und mal verglichen. Eine Aussage gibt es dann, ich weiß jetzt noch nicht so genau, ich bin noch nicht so tief eingestiegen, ich habe das noch nicht alles gelesen, aber dass dann gesagt wurde, muslimische Jugendliche scheinen ihre Frömmigkeit konsequenter und bewusster zu leben als christliche Jugendliche. Also ich glaube, das stimmt jedenfalls nicht für unsere Jugendlichen. Amen. Und als ich das ist ein Thema, was mich immer wieder bewegt. Und ich finde, es ist kein Zufall, dass wir hier in diesem Gottesdienst, und das haben wir tatsächlich gar nicht so geplant, auch wenn wir unseren Gottesdienst immer planen und strukturieren vorher, aber wir haben es nicht so geplant, dass man irgendwie merkt, es gab einen Schwerpunkt hier heute Morgen. Ist euch das aufgefallen? Was ist? Die Jugendgeneration, die nächste Generation. Ja? Könnt ihr vielleicht kurz nochmal das Bild von gestern, von der Jugend, von der Freizeit, von der Landesjugendtag einblenden? Mir geht es nicht so sehr um dieses Bild, sondern ich möchte es einfach nochmal so ein bisschen ins Bewusstsein heben. Auch als ich vorhin hier Caroline und Helga vorne stehen sah, ich dachte, Mann, was für ein symbolisches Bild. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es so. Das sitzt so tief, das berührt mich so tief, dass ich eben wirklich zu Tränen gerührt war. Und ich muss auch ehrlich gestehen, Wir sind jetzt in der 5. Woche mit unseren Visionswochen und wir haben uns über verschiedene Facetten unterhalten. Jeden Sonntag eine Facette, was uns hier so wichtig ist. Und ich wusste, heute soll so quasi nochmal so ein Wrap-up, alles zusammengefasst und nochmal so ein bisschen so einen Höhepunkt reinbauen. Und ich war die ganze Woche damit beschäftigt und irgendwie bekam ich kein klares Bild. Ich dachte, was ist denn das? Ich hatte meine Bibelstellen, ich hatte meinen Fokus und dachte immer, boah, was ist das? Und so ich dann auch gestern Abend nochmal mich zurückgezogen habe und irgendwie, ich dachte, was ist das? Und ich weiß, ich kenne das, habe das schon öfters erlebt, immer wenn Gott so mit mir umgeht, dann heißt das, ich muss einfach nur vertrauen und mich auf den Augenblick einlassen und was Gott in diesem Augenblick schenkt. Und was wir in diesem Augenblick hier heute Morgen erlebt haben, ist genau das, dieser Fokus auf die junge Generation. Und genau das ist auch das, was mich beschäftigt. Ich möchte das ein bisschen vereinfacht heute Morgen durchgehen. Ich will so ein paar wenige Fokuspunkte. Könnt es wieder switchen, danke. Aufbruch zum Durchbruch, unsere Vision auch fürs nächste Jahr und für die nächsten Jahre. Ich möchte einfach mal, läuft nicht, gut. Ach so, ich muss einschalten. Das hilft, habe ich mal gehört. So, jetzt. Ah, super, geht doch. Oh. So, es kann sich nur noch um Stunden halten, Moment. So, fangen wir mal. Wo ist er denn jetzt? Die Folie weg. Okay. Nee. Irgendwas ist hier passiert. Gut, dann lassen wir das jetzt. Da will ich euch einfach mitnehmen in zwei Bibelstellen. Das lässt mir jetzt keine Ruhe gerade. Entschuldigung. Also, das gibt's nicht. Hier ist irgendwas passiert. Meine Folie ist ganz durcheinander. Wisst ihr was? Ich mache das Ding jetzt zu. Und jetzt hört ihr einfach zu. Genau. Okay. Das geht gerade so weiter, ne? Wie die ganze Woche. So, pass auf. Ich lese jetzt einfach so ein paar Bibelstellen vor und ihr lasst euch das mal auf euch wirken. Okay? Ich beginne mit Jesaja Kapitel 60. Steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Denn die Erde ist voll von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit, aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit schon über dir erkennen. Völker strömen zu deinem Licht. Mächtige Könige kommen zum Glanz, der über dir aufgeht. Ich glaube, ich lese nochmal. Steh auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Die Erde ist voll von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Völker strömen zu deinem Licht. Mächtige Könige kommen zum Glanz, der über dir aufgeht. Wenn mich jemand fragt, was ist meine Vision für die Gemeinde, dann ist es genau das. Es beschreibt die Situation und diese Entwicklung, in die wir gerade so hineingezogen werden, die wir immer wieder beobachten können. Und manchmal wird man ja schon so ein bisschen abgestumpft. Aha, schon wieder irgendwo ein Krieg. Geht es euch auch so? Im ersten Moment findet man es schrecklich und dann denkt man irgendwie, es ist so krass. Und ein Punkt, der in diesen verschiedenen Studien, deshalb habe ich die auch noch mal kurz erwähnt, hervorkommt, ist, dass die Pluralität und die Extreme zunehmen. Ich nehme gerne nochmal das Beispiel, was ich letzte Woche kurz erwähnt habe, Klimaaktivisten. Die einen sind bereit wirklich, die legen sich auf den Boden, die sperren, die demonstrieren bis zum Äußersten und die anderen schmeißen ihren Müll gerade auf die Straße. Ich war heute Morgen, als ich hierher gefahren bin, sind mir gleich zweimal Cola-Becher von einem Drive-In hier in der Nähe, Restaurant, ich glaube, den Namen brauche ich nicht zu erwähnen, auf dem Boden liegend aufgefallen. Und das ist so typisch. Das ist eigentlich so ein typisches Bild von der Gesellschaft, in der wir leben. Eine Pluralität, die aber auch wirklich enorme Extreme beinhaltet und extreme Entwicklungen, Auseinanderentwicklungen. Und irgendwie zerrt es und zieht es in alle möglichen Richtungen. Es gibt einen anderen Satz, den ich gerne vorlesen möchte, und zwar aus dem Propheten Haggai. Da sagt Gott, Prophet Haggai, Kapitel 2, Vers 6, denn so spricht der Herr, der Allmächtige, in Kürze werde ich den Himmel und die Erde noch einmal erschüttern, das Meere und das Festland werden beben. Die Völker werde ich aufrütteln und die Schätze der Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr, der Allmächtige. Das Silber gehört mir und das Gold gehört mir, spricht der Herr, der Allmächtige. Die künftige Herrlichkeit des Hauses wird größer sein als die vergangene Herrlichkeit, spricht der Herr, der Allmächtige. An diesem Ort werde ich Frieden bringen und dies sagt der Herr, der Allmächtige. Weiß nicht, ob ihr mal mitgezählt habt, wie oft in diesem kurzen Text der Herr, der Allmächtige steckt. Schon auffallend. Aber schauen wir kurz nochmal an, was hier beschrieben wird. So spricht der Herr, ich werde alles erschüttern. Ich fasse es mal so zusammen. Ich werde alles erschüttern. Und das beschreibt so ein Stück weit genau das, was wir erleben. Es werden viele Dinge erschüttert. Es gibt, und das jetzt mal gerade für die, die schon länger so in der christlichen Szene unterwegs sind, gibt es ja verschiedene Szenarien, die man sich so vorstellt unter diesem Stichwort Endzeit. Und man kann so sagen, dass ein Szenario, was immer wieder durchscheint und relativ dominant ist, ist die Vorstellung, alles wird immer schlimmer und immer schlimmer und irgendwann geht alles einen Bach runter. Dem widerspreche ich. Ihr habt richtig gehört, ich widerspreche dem. Ja, genau diese Tendenzen sind da, dass man denken könnte, alles wird immer schlimmer und immer schrecklicher. Aber gleichzeitig gibt es Entwicklungen, wo man sagt, was ist denn das? Das ist ja total faszinierend. Total faszinierend. Ich nehme mal ein ganz banales Beispiel. Wirklich ganz banal. Das heißt, es hat noch keinen christlichen oder geistlichen Hintergrund. Ich habe in die Tage noch einen anderen Artikel gelesen. Und zwar, dass Wissenschaftler einen vierten Aggregatzustand von Wasser festgestellt haben. In der Schule haben wir ja alle gelernt, Wasser hat drei Aggregatzustände, ne? Fest, und also wenn es Eis ist, wenn es flüssig ist und wenn es gasförmig ist. Und sie haben entdeckt, es gibt einen vierten Zustand und das hat was mit hydrophilen Materialien zu tun und hydrophoben Materialien. Bitte erwartet mich ja nicht, dass ich das euch jetzt alles erkläre. Ich habe es selbst kaum verstanden, aber immerhin hat es mich so beeindruckt, ich dachte, wow, was ist das denn? Jedenfalls durch bestimmte hydrophile Materialien, da entsteht verändert sich die Struktur der Wassermoleküle derart, dass eine Schicht entsteht, die eine negative Ladung hat und der restliche Teil des Wassers eine positive Ladung hat. Und dadurch entstehen neue Hoffnungen, wie man Energie gewinnen kann. Bitte nagel mich jetzt nicht fest, ich bin ja der absolute Laie da drin, mich faszinieren nur solche Sachen und ich denke immer, wow, was ist denn das? Das ist ja völlig abgedreht. Und irgendwie, selbst wenn das jetzt hier sehr laienhaft und bruchstückhaft von mir wiedergegeben wurde und möglicherweise auch nicht so ganz richtig, aber die Grundidee, die ist tatsächlich einfach die, dass immer wieder total faszinierende Entdeckungen gemacht werden und Lösungen gefunden werden, an die keiner vorher gedacht hat. Und das finde ich eben dieses Faszinierende an der Zeit, in der wir leben. Also auf der einen Seite wirklich schlimme, katastrophale Entwicklungen und auf der anderen Seite Entwicklungen, die einfach faszinieren, wo man denkt, boah, das ist total erstaunlich, das ist absolut faszinierend. Ich meine, wir haben fast alle so ein Ding hier, Smartphone. Also was da an Intelligenz drin steckt, was da an Hightech drin steckt, und an Hintergrund, auch an wissenschaftlichen Hintergrundarbeiten, da haben wir die meisten von uns null Ahnung von. Gar nicht. Wir benutzen es einfach. Aber schon allein das Ding zeigt, wie faszinierend verschiedene Entwicklungen in unserer Zeit gerade sind. Und ich glaube, dasselbe wird sich ausweiten in die Entwicklung der Christenheit. Ich habe es schon einige Male gesagt, ich glaube, wir brauchen eine neue Reformation und wir werden eine neue Reformation erleben. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube, dass diese Verse hier, die der Prophet Haggai geschrieben hat, prophetisch, sich beziehen auf die Kirche, auf die Gemeinde Jesu. Und ich lese da nochmal. Also, da ist eine Zeit, in der alles Mögliche erschüttert wird. Und das spüren wir und ich habe es versucht, jetzt mit meinen Worten zu skizzieren. Aber mittendrin in dieser Erschütterung wird Gott etwas tun. Die meisten lesen bestimmte Texte in Bezug auf die Absichten Gottes nur zu Weihnachten. Zum Beispiel Jesaja Kapitel 9. Ja, da steht, ein Kind ist uns gegeben und so weiter. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann heißt es weiter in diesem Text, dass die Herrschaft, dass er nicht müde wird, seine Herrschaft aufzurichten und der Eifer des Herrn, der Herrscher, der wird es tun. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und das Neue Testament offenbart uns, was das ist, seine Schulter. Dass das nicht irgendetwas ist, sondern genau die Kirche von Jesus, der Leib Jesu, die Gemeinde. Erschütterungen haben den Vorteil, dass sie wach machen. Das heißt, die einen werden eingeschläfert, aber die anderen werden wacher und fangen an zu fragen, was ist hier eigentlich los und was ist eigentlich wirklich wichtig? Und ich glaube, dass wir genau das brauchen, diese Haltung. Was ist hier eigentlich los und was ist eigentlich wirklich wichtig? Und wenn eins klar geworden ist in den letzten Zeit, ist, es kann nicht so weitergehen wie vorher. Es kann nicht so weitergehen wie Business as usual. Geht nicht. Wir müssen Fragen stellen, kluge Fragen stellen. Fragen stellen, die uns zu neuen Horizonten führen, zu neuen Antworten führen. Wo wir Dinge entdecken, wie zum Beispiel eben diese Sache mit dem Wasser, die hat vorher niemand gedacht und trotzdem sind sie da. Diese Schöpfung von Gott ist so faszinierend und so vielfältig, ich glaube, werden wir noch einige Überraschungen erleben da drin. So, genau das ist die Verheißung hier. Ich werde die Völker aufrütteln, durcheinander bringen und jetzt kommt's. Ich werde die Herrlichkeit des Hauses erfüllen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscher. Und jetzt kommt noch ein interessanter Anspruch. Silber gehört mir, Gold gehört mir, spricht der Herr der Allmächtige. Alle Art von Ressourcen gehören Gott. Das ist sein Anspruch. Und der entscheidende Punkt, die Herrlichkeit des künftigen Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Meint, wir haben ja eine Entwicklung im Alten Testament, sehen wir, wie Gott das Volk eingeladen hat, eine Hütte zu bauen, die sogenannte Stiftshütte, ein Heiligtum in der Wüste. Dann sehen wir, wie David eingeladen hat, Tempel zu bauen, den dann letztendlich der Salomo gebaut hat. Und ich möchte anhand von dieser Geschichte etwas aufzeigen, was ich glaube, was mit diesem Text auch im Haggai beschrieben wird. Ich überspringe einige Teile von diesem Text und lande jetzt mal direkt beim ersten Buch Könige, Kapitel 10. Die Königin von Saba, die hatte ganz viel von Salomo gehört, von seiner Herrschaft, von seiner Regierung, von dem Tempel, wie er Dinge gemacht hat. Und das, was sie von ihm gehört hat, hat sie neugierig gemacht. So neugierig, dass sie gesagt hat, das muss ich mir live und vor Ort angucken. Und sie kam mit einem Riesengefolge, ich lese mal 1. Könige 10, Abvers 2, mit großem Gefolge reiste sie nach Jerusalem. Die Kamele ihrer Karawane waren schwer beladen mit wohlriechenden Ölenden, mit Gold und mit kostbaren Edelsteinen. Als die Königin vor Salomo stand, stellte sie ihm ein Rätsel, was sie sich ausgedacht hatte. Salomo konnte alle ihre Fragen beantworten und blieb ihr selbst bei den schwierigsten Rätseln die Antwort nicht schuldig. Die Königin hatte ihm diverse Fragen gestellt. Sie hatte eine ganze Reihe, sie hatte sich gut vorbereitet auf diese Begegnung. Das war ihr wichtig. Sie hatte sich viele Gedanken gemacht. Und vielleicht waren diese Rätsel, die wir vielleicht auch übertragen könnten, mit vor denen wir im Moment so stehen. Gesellschaftliche Probleme, wirtschaftliche Probleme, wissenschaftliche Probleme, Energieprobleme, Erziehungsprobleme, Bildungsthemen und. Vielleicht sind es genau solche Rätsel, die auch damals schon die Menschen bewegt haben. Ich glaube nicht, dass das irgendwelche Spaßrätsel waren, so Kreuzworträtsel aller irgendwelcher Comicmagazine. Sondern ich glaube, dass diese Frau sehr, sehr clever war und sehr gut vorbereitet war in Bezug auf gesellschaftliche Fragen. Und Salomo konnte ihr all diese Fragen beantworten. Und jetzt kommt ein interessanter Text, interessante Beschreibung. Vers 4. Die Königin von Saba war tief beeindruckt von Salomos allumfassenden Wissen und von seinem Palast. Sie sah, welche ausgefallenen Speisen und Getränke auf der königlichen Tafel stand, wie weise die Plätze der königlichen Beamten angeordnet waren. Sie staunte über die gute Bedienung bei Tisch und die kostbaren Gewänder der Diener. Und als sie miterlebte, wie Salomo im Tempel ein Brandopfer darbringen ließ, da verschlug es ihr vollends den Atem. Es war tatsächlich wahr, was man in meinem Reich von deinen Taten und von deiner Weisheit berichtete, sagte sie zu Salomo. Ich konnte es einfach nicht glauben. Darum bin ich hierher gekommen. Ich wollte mich mit eigenen Augen überzeugen. Und nun sehe ich, man hat mir noch nicht einmal die Hälfte erzählt. Dein Wissen und dein Reichtum übertreffen alles, was ich je über dich gehört habe, sagt sie. Wie gut haben es deine Beamten und wie glücklich sind deine Bediensteten zu schätzen, die ständig in deiner Nähe sind und in deinen weisen Worten zu hören können. Ich preise den Herrn, deinen Gott, der dich erwählt und dir eine Herrschaft über Israel gegeben hat. Weil er sein Volk unendlich liebt, hat er dich zum König gemacht. Du solltest dem Recht zum Sieg verhelfen und als ein gerechter König regieren. Ich versuche nochmal so ein paar Grundgedanken auf den Punkt zu bringen. Die Frau war beeindruckt. Von was? Erstens von dieser ungeheuer großartigen Gastfreundschaft. Diese großzügige Gastfreundschaft hat diese Frau total beeindruckt. Dann hat sie beeindruckt, wie alles funktioniert hat, wie alles strukturiert hat, war, wie Salomo alles organisiert hat, wie die ganzen Abläufe waren. Man könnte meinen, also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo hat die Frau alles hingeguckt, was hat sie beobachtet, was hat sie beschäftigt. Also auch solche Sachen wie Struktur, die Effektivität, wie die Beamten gearbeitet haben. Und vor allen Dingen, dass die Beamten nicht zu ihrem Job gekommen sind, so missmutig. Ja, gibt es ja manchmal, ne? So kommst du irgendwo hin, so bist so im Verkauf oder bei einer Behörde und musst dich quasi fast entschuldigen, dass du jetzt da bist und noch ein Anliegen hast und sie störst. Und sie merkt, diese Beamten, die machen ihren Job mit Freude, die sind mit Begeisterung dabei. Was ist das? Was hat sie so beeindruckt? Sie war beeindruckt, tief beeindruckt von der Kultur, die Salomo aufgebaut hat. Sowohl die Arbeitsethik, wenn ich das mal so sagen darf, die Art und Weise, wie gearbeitet wurde, wie effektiv gearbeitet wurde, wie effizient gearbeitet wurde, mit welcher Begeisterung gearbeitet wurde, mit welcher Hingabe und Leidenschaft gearbeitet wurde, mit was für einer enormen Großzügigkeit sie konfrontiert wurde. Das alles hat sie zutiefst beeindruckt. Und dann heißt es, wie gut, achtet nochmal da drauf, ne? Wie gut haben es deine Beamten und wie glücklich sind deine Bediensteten zu schätzen, die ständig in deiner Nähe sind und auch noch deinen weisen Worten zuhören können. Die Herrlichkeit des künftigen Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des alten Hauses. Wenn das im alten Haus Menschen schon so beeindruckt hat. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir reden hier über das alte Haus. Das ist das Haus Gottes im Alten Testament. Und wenn das Menschen schon derart beeindruckt hat, können wir uns vorstellen, wenn wir wirklich mit dieser leidenschaftlichen Himmelergabe Gott folgen. Und Julius, du kannst schon mal, die Band kann sich schon mal bereit machen. Wenn wir mit dieser leidenschaftlichen Hingabe Gott dienen und sagen, Gott, dein Wille geschehe. Und diesen Traum anfangen mitzuträumen von diesem wunderbaren Haus. Ich glaube daran, dass inmitten von all den Turbulenzen, die wir in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft auf diesem Planeten erleben, dass die Gemeinde Jesu, das Volk Gottes, herausstechen wird wie eine Insel in einer tosenden Brandung. Und diese Insel wird stehen. Und diese Inseln, ich glaube, dass es mehrere Inseln geben wird, wo genau das geschieht, wo wir genau das wieder finden, was wir hier beim Propheten, bei Salomo finden. Dass Menschen kommen werden, Menschen Ressourcen bringen werden, kommen werden, weil sie die Weisheit Gottes in der Kirche verwirklicht sehen. Weil sie die Qualität von Diensten verwirklicht sehen. Weil sie sehen, etwas, was immer wieder wir erzählt bekommen, wenn Gäste hier reinkommen, ist, jetzt schon, und wir sind noch ganz am Anfang damit, dass Leute beeindruckt sind, mit welcher Hingabe und Leidenschaft Leute hier am Start sind und mitarbeiten. Wir haben es vorhin in den Zeugnissen gehört. Besser hätte ich es gar nicht erklären können. Dass Leute 4-5 Mal die Woche hier sind, sich einbringen, weil sie sagen, hey, es gibt etwas, was viel größer ist als mein privates kleines Reich. Und ich bin eingeladen, dabei zu sein. Die Herrlichkeit des alten Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des künftigen Hauses. Und lasst uns gerne nochmal diesen Gedanken hören aus Jesaja 30. Steh auf, werde Licht, leuchte, denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit, aber über dir erstrahlt die Herrlichkeit des Herrn auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Kannst du sie erkennen? Völker strömen zu deinem Licht. Mächtige Könige kommen, um den Glanz, der über dir aufgeht, zu sehen. Das ist meine Vision für unsere Gemeinde. Und wenn wir jetzt gleich zum Visionsopfer gehen, ich könnte hier eine ganze Reihe Dinge erzählen, wo wir investieren wollen, wo wir Dinge voranbringen wollen. Wir wollen das Bistro nochmal umgestalten. Wir haben einige praktische Dinge noch vor hier im Umbau. Und das ist alles richtig. Und das sind alles tolle Projekte. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier investieren in unsere Vision, dann möchte ich uns einladen, dass wir das tun mit dem Blick auf die nächsten Generationen. Ich weiß, wir leben alle so in unserer Welt. Ich weiß nicht, wer was mit dem QR-Code eben anfangen konnte. Vielleicht hast du gedacht, was nützt mir der QR-Code da vorne? Mal ehrlich, wer konnte damit was anfangen? Zwei Leute, drei Leute. Ja, das sind halt Entwicklungen. Du brauchtest eigentlich nur dein Handy mit einem Foto machen auf diesem Bildschirm und schon hast du den QR-Code eingescannt und kommst sofort auf die Webseite. Ganz einfach. Ich will damit niemanden bloßstellen. Bitte versteht das nicht falsch. Ich möchte einfach nur zeigen, wie Entwicklungen laufen. Und wie wichtig es ist, dass wir wach sind. Dass wir das mitkriegen. Das ist was Technisches. Aber das ist ja nur ein Symptom von anderen Dingen. Und wenn du mit jungen Erwachsenen zu tun hast und Jugendlichen, dann merkst du, was für eine Orientierungslosigkeit da ist. Und dann merkst du aber auch gleichzeitig, was für ein Hunger da ist. Und auch gleichzeitig, was für Gefahren da sind. Und ich glaube, dass etwas tief in meiner und unserer Biografie als Familie eingraviert ist, eingebrannt ist, möchte ich fast sagen. Wir verstehen Vielfalt und unterschiedliche, divergente Entwicklungen. Und wir verstehen, was es für eine Herausforderung ist, eine neue Kultur zu bauen. Und unser Herz schlägt dafür, Begleiter und Unterstützer und Katalysatoren für die nächsten Generationen zu sein. Und wenn du hier heute Morgen investierst in unser Visionsopfer, dann investierst du in genau diesen Traum. Wir wollen diese Kirche so bauen, dass gerade die jüngeren Generationen einen Ort finden, wo sie ankommen können, wo sie Zurüstung erfahren können und einen Unterschied in dieser Welt und in dieser Gesellschaft und in dieser Kultur machen. Das ist mein Herz, das ist unser Herz. Amen. Können wir beten? Herr Jesus Christus, wir schauen jetzt einfach auf dich. Und wir laden dich ein, Gott, dass du unsere Herzen berühren darfst. Wir laden dich ein, Gott, uns auch ein bisschen zu schütteln und herauszufordern. Auch wenn es bedeutet, Veränderungen in Kauf zu nehmen, die uns vielleicht unbequem sind. Aber wir wollen lernen, aus Liebe diese Veränderungen zu umarmen. Herr, wir glauben, dass dein Licht und deine Herrlichkeit aufgehen will. Und wir glauben, dass dieser Ort hier von dir berufen und gesetzt ist, dass hier dein Licht erstrahlen kann, was hineinscheint in diese Welt. Und wir glauben daran, dass wir Teil deiner Kirche sind und dass die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses weit über unsere Vorstellungen hinaus die Herrlichkeit der früheren Häuser überragt. Ich möchte dich heute Morgen einfach nur einladen zu sagen, Gott, hier bin ich, sende mich. Ich glaube, dass Gott dich berührt hier heute Morgen und dich ruft. Und spreche ich einfach, gib ihm eine Antwort und sag, Gott, hier bin ich, sende mich. Ich bin bereit, ich will, dass du dein Haus so bauen kannst, wie wir es hier beschrieben gehört haben.